Genau, ich wurde gebeten, in Hochdeutsch zu predigen. Als ich den Bibeltext für die heutige Predigt gelesen habe, war das mein erster Gedanke. Ich habe mir überlegt, worum geht es eigentlich in diesem Bibeltext? Mein erster Gedanke war dieser hier, Überforderung pur. Ein total überfordernder Bibeltext, aber irgendwie dennoch ermutigend. Wir werden heute zusammen in den Philipperbrief schauen, in das zweite Kapitel. Und das ist einer dieser Bibeltexte, wie es so viele gibt, auch im Neuen Testament, die so viele Moral drin haben, könnte man sagen. Aufrufe an uns Christen, wie wir leben sollen. Imperative, so sollst du dich verhalten. Ich kann euch sagen, es ist nicht meine Absicht, heute Morgen Moral zu predigen. Mein Wunsch ist, dass wir den zweiten Teil spüren werden, dass wir heute Morgen ermutigt aus diesem Saal rausspazieren werden. Und darum, wenn du heute rausgehen wirst und dich irgendwie entmutigt fühlst, niedergeschlagen, erdrückt von einer Last, was du alles tun solltest, dann ist irgendetwas schiefgelaufen. Und dann möchte ich dich bitten und herausfordern, geh ins Gespräch mit Gott. Ich glaube nämlich nicht, dass dieser Text dazu da ist, uns zu entmutigen. Er soll uns ermutigen. Er soll uns helfen, freudig diesen Weg weiter vorwärts zu gehen. Und das ist mein Anliegen für den heutigen Morgen, für diesen Gottesdienst. Und dafür möchte ich gerne beten zu Beginn. Vater, wir danken dir, dürfen wir dein Wort haben. Du wolltest es, dass wir es haben dürfen, dass wir uns darin vertiefen dürfen, dass du zu uns reden kannst. Und so bitten wir dich, dass dieses Reden erfahrbar wird, dass du unsere Herzen berührst und uns bereicherst mit deinem Wort, mit deiner Herausforderung, mit dieser Überforderung, aber auch mit dieser Ermutigung, die du für uns bereithältst in diesem Text. Amen. Philipper 2, 1 bis 13. Ich möchte aber unorthodox einsteigen und zwar direkt mit Vers 6 oder ab Vers 6. Diese sechs Verse, Philipper 2, 6 bis Vers 11, sind wohl einer der gewaltigsten Texte, die wir in der Bibel finden. Der sogenannte Christushymnus. Es ist ein Loblied auf Jesus Christus, auf das, was er getan hat und in welcher Gesinnung er das getan hat. Es vermittelt äußerst kompakt und anschaulich den Kern der biblischen Botschaft. Philipper 2 ab Vers 6. Paulus spricht hier von Jesus. Er, der Gott in allem gleich war und auf einer Stufe mit ihm stand, nutzte seine Macht nicht zu seinem eigenen Vorteil aus. Im Gegenteil, er verzichtete auf alle seine Vorrechte und stellte sich auf dieselbe Stufe wie ein Diener. Er wurde einer von uns. Ein Mensch wie andere Menschen. Aber er erniedrigte sich noch mehr. Im Gehorsam Gott gegenüber nahm er sogar den Tod auf sich. Er starb am Kreuz wie ein Verbrecher. Deshalb hat Gott ihn auch so unvergleichlich hoch erhöht und hat ihm als Ehrentitel den Namen gegeben, der bedeutender ist als jeder andere Name. Und weil Jesus diesen Namen trägt, werden sich einmal alle vor ihm auf die Knie werfen. Alle, die im Himmel, auf der Erde und unter der Erde sind. Alle werden anerkennen, dass Jesus Christus der Herr ist und werden damit Gott, dem Vater, die Ehre geben. An Paulus ist an dieser Stelle im Philipperbrief sehr wichtig, Philipper darauf anzuweisen, wer Jesus war, was er da hat, in welcher Haltung, dass er das da hat. Er will ihnen die Gesinnung von Jesus führen. Gesinnung von Jesus vor Augen führen. Was war die Gesinnung von Jesus? Er macht klar, dass Jesus Gott war. Auf einer Stufe mit Gott. Aber er hielt sich nicht krampfhaft daran fest, wie an einem Raub, übersetzt Luther, sondern er war bereit, dieses Vorrecht, Gott zu sein, diese Vorteile, die er hat, aufzugeben, sich zu erniedrigen und Mensch zu werden. Er kam als schwacher, zerbrechlicher und sterblicher Mensch in diese Welt. Er wurde uns Menschen gleich. Er verzichtete auf seine Vorrechte, die er als Gott hatte. Und er ging noch einen Schritt weiter. Er war bereit, den Tod am Kreuz auf sich zu nehmen. Den Tod eines Verbrechers. Jesus, Gott, der nie etwas Falsches, etwas Böses getan hat, ist bereit, als Verbrecher zu sterben. Warum er das tut, erklärt Paulus an dieser Stelle nicht. Er setzt dieses Wissen bei den Philippern voraus, damit wir Menschen nicht sterben müssen. An anderen Stellen erklärt Paulus, jeder Mensch hätte den Tod verdient, diesen Verbrechertod. Jeder von uns ist ein Feind Gottes. Aber Jesus erniedrigt sich, kommt als Mensch auf die Welt und stirbt stellvertretend für uns Menschen diesen Verbrechertod, damit Menschen die Möglichkeit haben zu leben. Und weil Jesus diesen Weg des Gehorsams gegangen ist, hat Gott ihn hoch erhoben. Er hat ihm den Namen aller Namen gegeben. Es ist der Name Kyrios, Herr. Jesus ist Herr aller Herren. Und weil Jesus diesen Namen trägt, wird einmal jede Kreatur, ob im Himmel, ob auf Erden, ob unter der Erde, diesen Herrn anbeten. Auf die Knie fallen und ihn als Herrn akzeptieren. Unabhängig davon, ob dieser Mensch oder dieser Dämon dies im jetzigen Leben, im Hier und Jetzt getan hat. Am Ende der Zeiten, wenn sich unser Herr in seiner Herrlichkeit endgültig offenbart, wird jeder auf seine Knie fallen. Für manche wird es aber zu spät sein, um die Ewigkeit bei seinem Herrn verbringen zu können. Gott hat sich selbst in Jesus Christus gedemütigt. Jesus hat die anderen, die Menschheit höher geachtet als sich, als seine Privilegien und hat sich entäußert, wie andere übersetzen. Er hat sich hingegeben für ein höheres Ziel. Nun, warum weist Paulus uns hier im Philipperbrief auf diese Gesinnung von Jesus hin? Warum war ihm das wichtig? Das hängt mit den vorhergehenden Versen zusammen. Die Verse 1 bis 5, die wir ebenfalls zusammenlesen möchten. Nicht wahr, es ist euch wichtig, einander im Namen von Christus zu ermutigen. Es ist euch wichtig, euch gegenseitig mit seiner Liebe zu trösten, durch den Heiligen Geist Gemeinschaft miteinander zu haben und einander tiefes Mitgefühl und Erbarmen entgegenzubringen. Nun, dann macht meine Freude vollkommen und haltet entschlossen zusammen. Lasst nicht zu, dass euch etwas gegeneinander aufbringt, sondern begegnet allen mit der gleichen Liebe und richtet euch ganz auf das gemeinsame Ziel aus. Rechthaberei und Überheblichkeit dürfen keinen Platz bei euch haben. Vielmehr sollt ihr demütig genug sein, von euren Geschwistern höher zu denken als von euch selbst. Jeder soll auch auf das Wohl der anderen bedacht sein, nicht nur auf das eigene Wohl. Das ist die Haltung, die euren Umgang miteinander bestimmen soll. Es ist die Haltung, die Jesus Christus uns vorgelebt hat. Das ist der Fokus von Paulus. Diese Haltung, die Christus uns vorgelebt hat, das soll unsere Haltung werden. Diese Gesinnung soll unser Leben prägen. Und daraufhin kommt dieser Christushymnus ab Vers 6, wo er das erläutert und zeigt, wie sich das praktisch ausgewirkt hat. Paulus hat in diesen ersten 5 Versen von Kapitel 2 einen Auftrag an uns, einen total überfordernden Auftrag. Ich weiß nicht, wie ihr das erlebt habt, als wir das jetzt zusammen gelesen haben. Manchmal sind wir ein wenig abgestumpft, es ist biblisches Wort, man hat es auch schon mal gelesen. Ja, das kenne ich. Aber ist uns bewusst, was das bedeutet, was Paulus hier von uns wünscht? Im ersten Vers, Kapitel 2, Vers 1, da listet Paulus 4 Dinge auf, in Form einer rhetorischen Frage. Er lobt die Philipper eigentlich dafür mit diesen vier Punkten, wenn er sagt, weil ihr mit Christus verbunden seid, erfahrt ihr gegenseitige Ermutigung, oder? Wie ein Schweizer, oder? Hä? Er erwartet ein Ja, ja, das erleben wir. Er sagt, bei euch herrscht ein Klima liebenvollen Trostes, oder? Ihr habt doch Gemeinschaft miteinander, weil ihr ja alle den Heiligen Geist habt, habt ihr geistliche Gemeinschaft. Und er sagt, ihr habt erfahren, dass dieses liebevolle Erbarmen, das Gott euch geschenkt hat, auch zu einem liebevollen Erbarmen und einer herzlichen Anteilnahme aneinander geführt hat, oder? Das habt ihr alles erlebt. Also Paulus weiß von den Philippern, was dort gut läuft. Er freut sich daran. Das setzt er einfach mal voraus. In Vers 2 fährt er dann aber fort und spricht einen wunden Punkt an. Nämlich die fehlende Einmütigkeit. Offensichtlich waren da durchaus auch Probleme in Philippi vorhanden. Es ist ein Thema, das sowohl Paulus wie auch Jesus sehr wichtig waren. Diese Einheit in der Gemeinde. Dieses gemeinsam unterwegs sein. Und so sagt er ihnen, schaut mal, es ist super, das habt ihr, wunderbar. Und nun macht doch meine Freude vollkommen, dass auch noch die nächsten Punkte ins Lot kommen. Haltet entschlossen zusammen. Oder wie Luther übersetzt, seid eines Sinnes, habt eine Gesinnung. Lasst euch nicht gegeneinander aufbringen, sondern begegnet allen in Liebe, eine herzliche Liebe. In Vers 3 beschreibt Paulus, wie dieses gemeinsame Miteinander aussehen sollte. Und er steigt ein mit einer Antithese, wie es eben nicht aussehen sollte. Egoismus und Geltungsbedürfnis sollen keinen Platz haben. Das führt nicht zu einer gemeinsamen Gesinnung, das führt nicht zu Einheit. Wenn jeder nur auf sich schaut, was seine Bedürfnisse sind, wenn jeder selber groß sein will, das funktioniert nicht. Woran erkennen wir, dass Egoismus und Geltungsbedürfnis in unserer Gemeinde vorhanden sein könnten? Ein paar Beispiele, die uns vielleicht gar nicht so fremd sind. Jetzt kann auch mal jemand anders einen Kuchen fürs Gemeindemittagessen backen. Warum ist diese Person nie auf der Liste eingetragen und ich immer? Ich mache jetzt auch mal keinen Kuchen. Wieso verdankt man jetzt diese Person da vorne? Was hat die überhaupt getan? Also so wahnsinnig ist das auch nicht. Hat niemand gemerkt, wie ich mich einsetze für die Gemeinde? Warum sagt mir niemand öffentlich Danke? Wie kann sich diese Person einen solchen Luxus leisten? Also wenn ich nicht so viel in die Gemeinde spenden würde, dann könnte ich mir das auch leisten. Gibt diese Person überhaupt etwas in die Gemeinde? Und jetzt möchte ich auch mal auf meine Kosten kommen. Jahrelang habe ich mich fürs Reich Gottes eingesetzt und andere, die liegen nur auf der faulen Haut. Jetzt ist fertig, jetzt habe ich auch mal Zeit für mich. Jetzt lege ich meine Dienste ab und jetzt genieße ich das Leben auch mal. Es gäbe vermutlich noch viele Beispiele, es ist nur eine kleine Auswahl und ich kenne solche Gedanken aus meinem eigenen Leben. Und vielleicht kennt ihr solche Gedanken auch. Rein sachlich betrachtet haben solche Themen vielleicht durchaus eine gewisse Berechtigung. Aber vom Aspekt der Einigkeit, dem gemeinsamen Unterwegssein, vom Aspekt des Egoismus oder des Geltungsbedürfnisses, sagt Paulus, das hat keinen Platz, das ist nicht förderlich. Im Gegenteil, das macht eure Gemeinschaft kaputt. Der Ursprung solcher Gedanken ist Egoismus, ist Neid, Geltungsbedürfnis. Es ist das Gefühl, zu kurz zu kommen, dass andere mehr hätten als ich. Es sind alles Dinge, die unsere Einheit, welche uns auf ein gemeinsames Ziel ausrichten würden, zerstören können. Unser Leben miteinander soll eben nicht davon geprägt sein, sondern wir sollen, schreibt Paulus, in Demut einer den anderen höher achten. Wir sollen von unseren Geschwistern höher denken als von uns selbst. Ihre Bedürfnisse könnte man sagen, sind wichtiger als meine Bedürfnisse. Wir sollen nicht darauf achten, was uns wichtig ist, sondern darauf, was für den anderen wichtig ist, was ihm dient. Ich denke, die Schwierigkeit liegt nicht darin, diese Aufforderung hier zu verstehen. Unabhängig davon, ob wir sagen können, ja, diese ersten vier Punkte, die kennen wir auch, das läuft gut, die anderen Punkte okay, nicht, oder all diese Punkte, ich denke, wir verstehen es relativ gut. Die Schwierigkeit ist es doch, dies dann auch wirklich zu leben. Und im Vers 5 bringt Paulus es dann eben auf den Punkt und fasst es zusammen, seid so untereinander gesinnt, im Umgang miteinander, wie Jesus gesinnt war. Und daraufhin dann eben dieser Christushymnus. Ich glaube, spätestens jetzt spüren wir etwas von dieser Überforderung, die dieser Text mit sich bringt. Und wenn wir nur über diese ersten Verse predigen würden, heute Morgen, dann gehen wir entmutigt nach Hause. Weil wir einmal mehr gehört haben, das alles sollst du halten, und jeder von uns merkt, er schafft es nicht. Und manch ein Christ ist entmutigt und versucht es gar nicht, weil er weiß, ich schaffe es nicht. Es könnte sich anfühlen, als ob Jesus uns sagen würde, du bist dieses kaputte Auto, und er sagt dir, fahr einmal quer durch Europa, nach Rostock und wieder zurück. Es ist unmöglich, es ist die totale Überforderung. Und so soll das Leben als Christ aussehen, unglaublich mühsam. Und wenn wir ehrlich sind, werden wir uns eingestehen müssen, wir schaffen das nicht. Wie soll das gehen? Wie sollen wir diese Liste in unserem Leben umsetzen? Es geht so schnell, ich kann auf gutem Wege sein und das Gefühl haben, wow, schon eine Woche super Christ. Und dann kommt plötzlich so eine Situation. Ein Freund von mir hat kürzlich ein wunderbares Geschenk erhalten. Ich wusste darum, dass er diesen Wunsch hat, dass dieses Geschenk irgendwann einmal schön wäre zu empfangen. Und ich teile selber diesen Wunsch. Und in diesem Moment, als er dieses Geschenk erhält, merke ich, dass ich mich gar nicht wirklich mitfreuen kann. Ich verdränge den Gedanken, aber je länger, je mehr wird mir bewusst, ich bin neidisch. Warum bekommt er das und ich nicht? Aus dem Hinterhalt von Eifersucht überfallen. Kennt ihr das? So schnell kommt dieser Keil dazwischen, Egoismus, Geltungsbedürfnis. Warum darf der andere, warum darf ich nicht? Mein Kopf hat mir schon gesagt, ich will mich mitfreuen. Aber mein Herz hat gesagt, nichts da, jetzt willst du auch. Was tun wir also mit solchen Bibeltexten, die uns ein Ideal vor Augen führen und wir merken, wir können es nicht halten, wir können es nicht ausführen. Ich glaube, der Umgang mit solchen Situationen hängt ganz stark damit zusammen, was ich für eine Haltung zur Bibel habe. Darf die Bibel mich kritisieren? Darf die Bibel überhaupt einen solchen Anspruch haben? Darf die Bibel als Wort Gottes über mir stehen und auf mich herabblicken und wunde Punkte berühren? Oder darf sie das nicht? Ist das in Stein gemeißelt, was da steht, und will ich mich daran orientieren oder nicht? Nehmen wir diesen Anforderungskatalog. Ist es legitim, dass Gott diesen Wunsch, diese Anforderung an dein Verhalten mit deinen Mitmenschen haben darf? Ist das legitim oder nicht? Ist auch eine rhetorische Frage natürlich. Und doch, wir müssen sie uns stellen, weil es bedarf immer wieder dieser bewussten Zustimmung, jawohl, das ist gut. Gott darf das. Er weiß, was gut für mich ist. Ich bin der Überzeugung, solche Texte sind gut für uns. Solche Texte tun uns gut. Es klingt vielleicht komisch, aber wenn man das akzeptiert, dass die Bibel das darf, diesen Anspruch an mich haben, und dass dieser Anspruch gut für mich ist, dann kommt plötzlich eine wohltuende Komponente in diesen Text hinein. Diese Texte wurden für mich nicht nur Herausforderung, sondern sie tun mir unterdessen gut. Ich weiß nicht, ob du das kennst. Auf eine gewisse Art und Weise kann ich sie genießen, weil sie mir meinen Kopf zurechtrücken. Und zwar nicht in Form einer Tracht Prügel, so jetzt parierendli, sondern liebevoll. nimmt mich Gott an der Hand und führt mich zu Punkten hin, wo ich ihm nicht genüge, wo etwas nicht im Lot ist. Nehmen wir das vorige Beispiel dieser Eifersucht. Da kam Gott zu mir, so ganz fein: Benny, hast du gemerkt, dass da Eifersucht vorhanden ist? Nein, sicher nicht. Ich bin Pastor, hallo? Ich bin doch nicht eifersüchtig und neidisch. Und dann kommt die nächste Frage: Aber kannst du dich denn freuen? Und da muss ich mir eingestehen, nein, etwas stimmt nicht. Und es kommt zu diesem Moment, wo ich eingestehen muss: Gott, du hast recht, ich bin neidisch. Und ich möchte das nicht, aber es ist so. Und was ist nun das Wohltuende in dieser Situation, wo ich gemessen an diesem Maßstab nicht genügen kann? Das Wohltuende ist, dass ich vor Gott das einfach eingestehen darf. Du hast recht. Gott, du hast recht. Und zu erleben, er verstößt mich nicht. Zu erleben, wie ich trotzdem angenommen bin und wie er sagt: Benny, da gehen wir jetzt gemeinsam durch. Ich nehme dich an der Hand und ich zeige dir einen Weg und ich helfe dir. Ich helfe dir, damit umzugehen. Es gibt einen Weg daraus. Du musst nicht in dem drin bleiben. Das ist das Ermutige an diesen Bibeltexten. Wir Menschen tappen doch immer wieder in diese Falle, dass wir meinen, wir selbst müssen diesen hohen Standard erreichen. Und wir wissen es genau, wir können es nicht. Und trotzdem probieren wir es immer wieder. Aus eigener Kraft geht es nicht. Aber was ist denn nun dieser Weg, den Jesus uns zeigt? Es ist der Weg, den Paulus uns aufgezeigt hat. Schaut auf Jesus. Schau auf Jesus. Schau auf seine Gesinnung. Und dann lenkt er unseren Blick auf Jesus, was Jesus getan hat. Nicht, um uns wieder in diese Überforderung zu führen, im Sinne von, du schaffst es nie genauso wie Jesus, sondern ganz grundsätzlich, richte deinen Blick auf Jesus. Er ist das Geheimnis, er ist das Weg, er kann helfen. Er hat es geschafft und er ist auferstanden und lebt in seinen Kindern oder in seinen Geschwistern durch den Heiligen Geist. Gott lebt in uns durch den Geist Gottes, wenn wir uns ihm zugewandt haben. Gott hat die Kraft, das in uns zu bewirken. Er will uns verändern, unser Leben gestalten. Wie oft versuchen wir, dieses moralisch gute Leben, zu dem uns die Bibel, hier der Paulus, auffordert, einfach irgendwo überzustreifen. Haben das Gefühl, es ist ein Kleid, das wir anziehen müssen. Dabei ist es etwas, was von innen heraus gewirkt werden möchte. Wenn wir heute, wie gesagt, nur diese ersten vier Verse betrachten würden, dann ist es so ein Kleid, das wir versuchen müssen anzuziehen. Das funktioniert nicht. Es geht darum, diese Perspektive einzunehmen, auf Jesus zu schauen, dass er es kann, dass er diese Kraft hat. Wir können uns natürlich fragen, warum, Gott, hast du das so eingerichtet? Warum hast du nicht so gemacht, dass bei meiner Hinwendung zu dir schnipp, und es geht einfach. Und ich bin erlöst und das Leben ist in Butter. Warum hat es Gott nicht so eingerichtet? Es gibt mindestens zwei Gründe dafür. Ich denke, der erste Grund ist, weil Gott nun mal heilig ist. Und er hat uns auch heilig gemacht. Wir sind geheiligt als seine Kinder. Aber wir leben noch in einer Welt, in einem Körper, der nicht heil ist. In einem verdorbenen Körper, in einer gefallenen Welt. Aber als Kinder des Heiligen, als heilige Kinder sind wir verpflichtet, heilig zu leben. Das sehen wir immer wieder in der Bibel. Wir sind herausgefordert, heilig zu leben. Das ist der Maßstab Gottes. Und darum ist es so überfordernd, weil wir das nicht können. Es entspricht uns nicht. Und kein Wunder folgt in Vers 12 die Herausforderung von Paulus, wo er sagt: Was folgt daraus, liebe Freunde? So wie ihr Gott bisher immer gehorsam gewesen seid, sollt ihr euch ihm auch weiterhin mit Respekt und tiefer Ehrfurcht unterstellen und alles daran setzen, dass eure Rettung sich in eurem Leben voll und ganz auswirkt. Weil Gott so heilig ist, weil ihr das Heil empfangen habt, weil ihr gerettet seid, setzt alles daran, dass sich dieses Heil in eurem Leben auswirkt, eben in diesen Dingen. Luther übersetzt noch viel schärfer: Schaffet, dass ihr selig werdet mit Furcht und Zittern. Wer will da noch Christ sein? Es geht um diese Ernsthaftigkeit, die dahinter ist. Gott hat uns dazu berufen, ein heiliges Leben zu führen. da kommt diese Ehrfurcht durch, dieser Kraftakt, der es irgendwo ist, sich darauf auszurichten. Wir dürfen es aber nicht falsch verstehen. Es geht nicht darum, dass wir unser eigenes Heil schaffen. Das geht nicht. Also das würde Paulus total widersprechen, seiner Theologie. Es geht aber darum, dass dieses Heil zum Ausdruck kommen soll in unserem Leben. Setzt alles daran, dass das geschieht. Nehmt es nicht auf die leichte Schulter, dass ihr diesen Maßstab nicht erreichen könnt. Sucht diesen Weg, den Gott uns aufgezeigt hat, wie es eben doch möglich werden kann. Und das führt uns zum zweiten Grund, warum Gott uns eine so hohe Latte auferlegt, weil er sich verherrlichen will in uns. Erinnern wir uns, zumindest die Altstädter, an die Predigt von Ueli von letztem Sonntag. Er hat darüber gepredigt, über diese Schwachheit von uns Menschen, das schwache Gefäß und die Herrlichkeit Gottes, die erst dann zum Ausdruck kommen kann. Erst dort, wo ein Gefäß schwach und zerbrochen ist, leuchtet diese Herrlichkeit aus diesem Gefäß heraus auf. Wäre dieser Krug komplett, wäre dieser Schein der Kerze verdeckt. Wir müssen uns bewusst werden und es akzeptieren, wir sind schwache Gefäße. Und wir sind es auch nach unserer Hinwendung zu Gott noch. Da hat sich nichts verändert. Also es hat sich schon etwas verändert, aber nicht an unserer alten Natur. Aber es hat sich verändert, dass dieser Lichtschein, diese Kerze in uns hineingekommen ist. Diese Herrlichkeit Gottes, dieser Heilige Geist. Er ist es, der etwas bewegen kann. Und genau das bringt Paulus dann im Vers 13. Und das ist die große Ermutigung, die ich euch mitgeben will heute Morgen. Bringt Paulus im Vers 13 zum Ausdruck. Gott selbst ist ja in euch am Werk und macht euch nicht nur bereit, sondern auch fähig, das zu tun, was ihm gefällt. Gott selbst ist ja in euch am Werk und macht euch nicht nur bereit, sondern auch fähig, das zu tun, was ihm gefällt. Oder auch hier wieder für jene, die es mal auswendig gelernt haben, hat es wahrscheinlich so geklungen, denn Gott ist's, der in euch beides bewirkt. Das Wollen und das Vollbringen nach seinem Wohlgefallen. Das wirft eine Spannung auf. Warum fordert uns Paulus auf, in Vers 12 alles daran zu setzen, wenn es am Schluss ja doch Gott ist, der es ermöglicht? Das tut eine Spannung auf. Warum tut es Gott nicht einfach? Wieso müssen wir uns auch noch ansprengen? Weil uns Gott zu Teilhabern macht. Er macht uns zu Teilhabern seiner Gnade und nicht zu Marionetten seiner Gnade. Er will uns in diesen Prozess der Umgestaltung mit hineinnehmen, uns involvieren. Das ist Wertschätzung. Er will unser Leben verändern und uns daran Anteilnahme geben. Vers 13 betont, dass wir nicht fähig sind, das Gute überhaupt zu wollen oder es zu vollbringen, sondern Gott bewirkt es. Vers 12 betont aber, dass wir durchaus eine Rolle haben. Und diese Rolle besteht darin, uns darauf auszurichten, dass das geschehen kann in unserem Leben. Ich glaube aber nicht, dass unsere Rolle darin besteht, es selber zu bewirken, wenn wir diese Liste wieder haben. Es geht nicht darum, dass wir kämpfen, dass das zu Existenz kommt in unserem Leben. Ich glaube vielmehr, unser Kampf besteht darin, auf Jesus zu schauen, an ihm dran zu bleiben und immer wieder einzugestehen, ich schaffe es nicht. Und uns an der Hand nehmen zu lassen von Jesus, wenn er sagt, komm, ich zeige dir einen Weg dadurch, ich kann es und ich werde es in dir wirken. Und ich bin überzeugt, überall dort, wo wir Menschen sehen, die das schaffen, Christen, wo wir Hochachtung haben, weil sie große Stücke dieses Kataloges leben, sollten wir nicht Hochachtung vor diesen Christen haben, sondern vor diesem Licht in diesem schwachen Gefäß. Es ist Jesus, der ihnen das ermöglicht. Das sind nicht sie selber. Und danach wollen wir uns ausstrecken, dass Jesus das auch in unserem Leben bewirkt. Wie sieht das in der Praxis aus? Ich glaube, wir kommen nicht darum hin, immer wieder ein Gebet zu beten, das ähnlich ist wie, Herr, ich will gar nicht, dass ich will. geschweige denn, dass du mich veränderst. Wie oft hat mir Gott bewusst gemacht, dass ich gar nicht will, den anderen höher achten. Ich bin doch auch wichtig, ich habe auch meine Bedürfnisse. Ich will gar nicht, dass mein Freund jetzt dieses Geschenk erhält. Wie oft habe ich schon gebetet, Herr, ich will eigentlich nicht, aber ich weiß, es wäre das Beste. Kognitiv im Herz glaube ich es nicht, aber im Kopf weiß ich es. Und darum erlaube ich dir, dass du meinen Willen verändern darfst. Du darfst, übernimm das Cockpit. Ich habe mich selten getraut, in diesen Momenten zu beten, wirk das Vollbringen. Ich habe zuerst mal gebetet, okay, du darfst meinen Willen verändern. Und ich blicke heute zurück und darf erleben, in so vielen Situationen hat Gott dieses Wollen und das Vollbringen geschenkt und ich bereue nichts. Ich bereue nichts, mein Leben wurde lebenswerter dadurch. Und darum sind solche Texte für mich heute nicht mehr einfach nur entmutigend, sondern eine große Ermutigung, weil ich verstehen durfte, Gott will es in mir bewirken. Meine Herausforderung ist, ihm Recht zu geben und zu sagen, jawohl, du darfst das von mir fordern. Und ich will mich von dir an der Hand nehmen lassen. Ich will auf dich schauen, ganz nah an dir sein und du sollst mich verändern dürfen. Hilf mir bitte. Ich denke, jeder von uns hat im Verlauf der letzten 20, 30 Minuten gewisse Charakterzüge oder konkrete Situationen vor Augen bekommen, wo er diesem hohen Maßstab nicht genügt. Vielleicht ein Punkt aus dieser Liste, es geht mir gar nicht so um diese Aufforderung aus den ersten 5 Versen. Wir alle kennen noch viel mehr Anforderungen ans Christsein und den meisten von uns werden irgendwelche Punkte in diesem Moment bewusst sein. Nehmt euch mal einen dieser Punkte heraus und wir gehen in eine Zeit, wo wir das mal versuchen durchzubuchstabieren, jeder für sich selbst. Nehmen wir diesen Punkt, wir dürfen mit Gottes Urteil darin übereinstimmen, dass wir versagen, dass er einen anderen Anspruch an uns hätte. Es ist nicht verkehrt einzugestehen, ich habe es nicht geschafft. Dieses Verhalten, diese Gedanken, diese Emotionen, ja Gott, du hast recht, es ist falsch, du möchtest etwas anderes von mir. Das geht gegen unseren Stolz, aber es ist unheimlich befreiend, das einzugestehen und zu merken, Gott verurteilt uns nicht dafür. Der zweite Schritt, ich muss nicht selber dagegen ankämpfen, sondern ich darf auf Jesus schauen. Paulus lenkt unseren Blick auf die Gesinnung von Jesus. Was hat er getan? Was tut er noch immer? Er bewirkt es noch immer in unserem Leben. Das widerspricht unserer Machernatur. Wir wollen es selber tun. Wir sind selber groß. Geltungsbedürfnis. Nein, Jesus tut es in uns. Ich darf schwach sein. Jesus möchte es machen. Ich lade Jesus ein. Okay. Und das ist der dritte Schritt. Lass Gott wirken. Gib dich ihm hin. Er ist der Vollbringer, nicht ich. Im ersten Kapitel des Philipperbriefes 1, Vers 6. Ich bin überzeugt, dass der, der etwas so Gutes in eurem Leben angefangen hat, und das war Jesus, dieses Werk auch weiterführen und bis zu jedem großen Tag zum Abschluss bringen wird, an dem Jesus Christus wiederkommt. Seine Verheißung. Gott wird dieses Werk in dir vollenden bis zu diesem Tag, nicht bis morgen, nicht bis einen Tag nach deiner Hinwendung zu Gott, sondern bis zu diesem Tag, wo Jesus wiederkommt, wird er dich vollenden. Wird er dich an den Punkt führen, wo du sehen darfst, jetzt hat er mich vollendet. Jetzt bin ich moralisch rein und vollkommen. Das wird dann sein, wenn wir diesen neuen Leib erhalten haben und in die Herrlichkeit eingegangen sind. Das ist diese Ermutigung, die am Schluss stehen soll. Wir haben eine riesige, überfordernde Liste an To-Dos, wenn man es von dieser Seite sieht. Aber wir haben gewaltige Verheißungen. Und ich lese zum Schluss nochmals Vers 13 aus Kapitel 2. Gott selbst ist ja in euch am Werk und macht euch nicht nur bereit, sondern auch fähig, das zu tun, was ihm gefällt. Nehmen wir uns eine Zeit, 1-2 Minuten, wo wir diesen Punkt, der uns im Moment bewegt, versuchen mit Gott durchzugehen und vielleicht mal den ersten Schritt von diesen dreien zu gehen. Jesus, wir danken dir, dürfen wir dein Wort haben. Und wir danken dir, ist es nicht ein Wort, das uns in die Entmutigung, in die Überforderung fühlen will, sondern ein Wort, das uns ermutigen will. Und du siehst, wie es uns schon nur überfordert, überhaupt mit deinem Wort übereinzustimmen und das anzunehmen und zu sagen, jawohl, du hast recht. Und es wäre gut für uns, wenn wir uns so verhalten würden und könnten. Und ich bitte für uns, dass wir unseren Stolz, unseren Egoismus immer wieder ablegen können, dass du uns hilfst, das abzulegen und dass du uns mehr und mehr füllst mit deiner Gegenwart, dass dein Geist Raum bekommt in uns und dass wir mehr und mehr erleben dürfen, wie du dieses Wollen und dann auch das Vollbringen wirkst in unserem Leben. Und du weißt, diese ganz spezifischen Punkte, die jetzt gedacht wurden, wo wir in der Überforderung stehen, wo wir vielleicht eigentlich gar nicht wollen, dass du etwas veränderst. Wir laden dich ein, komm in unser Leben und verändere etwas in unserem Wollen, dass wir überhaupt wollen, dass du unser Wollen veränderst und dass da etwas Großes daraus entstehen darf. Amen. Wir möchten zusammen als Vertiefung ein Lied singen, das diese Zuversicht zum Ausdruck bringt und uns in die Anbetung mit hineinnimmt. Jesus ist der Anfänger und der Vollender.